Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen und miteinander an diesem Sonntag zwischen Auffahrt und Pfingsten nachzudenken. Und dieses Kapitel hier in Apostelgeschichte 1 passt da natürlich sehr gut. Wenn ich zu schnell rede, dann machen Sie einfach so, weil meine Schwester ist Logopädin, die ist jetzt fast 80, aber seit meiner Geburt sagt sie, dass ich langsamer reden soll. Und keiner hat was davon, wenn ich meine Sache fertig habe und Sie nichts gehört haben. Es sei denn, der Herr möchte verhindern, dass Sie es hören, aber das ist heute nicht der Fall. Apostelgeschichte ist ein spannendes Buch. Anne van der Bijl, der Gründer von der Arbeit von Open Doors, für die ich Teil meiner Zeit einsetze, wurde einmal von Geschwistern in Indonesien angesprochen und sie sagten, komm zu uns, dann erlebst du die Apostelgeschichte. Es ist wunderbar, Tote werden auferweckt, es geschieht allerhand Wundersames, das Evangelium verbreitet sich und Andrew hat gefragt, nun und wie ist das mit der Verfolgung? Nein, nein, keine Verfolgung, nur Segen. Und dann sagte Andrew, dann ist es auch nicht die Apostelgeschichte. Denn die Apostelgeschichte ist von A bis Z ein Buch, wo Verfolgung stattfindet, aber wo mitten im Chaos, mitten in den Widerständen, Gott seinen Plan ausführt. Nun ist aber unser Herr Jesus schon, wenn Sie mir in aller Ehrfurcht gesprochen verzeihen, ein merkwürdiger Typ. Das Evangelium nun in aller Welt hinauszutragen, ist eine unmögliche Aufgabe, menschlich gesprochen. Es gibt auf allen Fronten großen Widerstand. Zum Beispiel der religiöse Widerstand von Israel, ein Volk, das stolz war auf das eigene Erbe, immer wieder vergaß, dass es nur Gottes Gnade war, dass sie dort angekommen waren, wo sie waren. Die Botschaft, dass ein anderer an meiner Stelle das Gesetz Gottes erfüllen muss und dann an meiner Stelle die Strafe dafür tragen muss, dass ich es nicht erfüllen kann, wird abgelehnt. Das Matthäusevangelium ist in dieser Hinsicht besonders spannend. Alle Evangelien, Johannes, Lukas, Markus, Matthäus sind geschrieben für alle Menschen aller Zeiten. Aber doch hat man den Eindruck, dass diese einzelnen Evangelien eine primäre Leserschaft hatten. Zum Beispiel Matthäus, da werden Zitate aus dem Alten Testament, direkt aus dem hebräischen Alten Testament zitiert und nicht wie in den anderen Evangelien aus der Septuagint, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Auch gibt es im Matthäus-Evangelium viel mehr als in den anderen Evangelien Referenzen an die Propheten, damit erfüllt wurde, dass das und das gesagt. Es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt auch hier und dort ein hebräisches Wort, das nicht auf Griechisch übersetzt wird. Also das Matthäus-Evangelium mit den anderen Evangelien, geschrieben für alle Menschen aller Zeiten, aber sehr stark den israelischen Leser im Blick. Das Evangelium gegen den religiösen Widerstand. Im Markus-Evangelium, da finden wir lateinische Begriffe, die nicht ins Griechisch übersetzt werden. Kenturion, der Hundertmann und andere Begriffe. Da gibt es viel weniger Reden als in anderen Evangelien und viel mehr Action. Die Macht des wahren Gottes wird gezeigt. Der politische Widerstand Roms, Führer, die Jesus loswerden wollen, weil er ihre Heuchelei aufdeckt und ihre Vormachtstellung religiös im Volk untergräbt, die überliefern ihn, indem sie sagen, schau, dieser Typ erkennt die Macht des Kaisers nicht an. Er behauptet, er ist König. Nun, er behauptet das nicht nur, er ist König. Aber die politische Macht Roms möchte nicht die Macht des Auferstandenen. Das Markus-Evangelium ist für alle Menschen aller Zeiten geschrieben, aber hat als primäre Leserschaft wohl den römischen Leser. Der Kirchenvater Eusebius schreibt auch, dass Markus mit Petrus in Rom war, als er dort das Evangelium verkündigt hat. Und die Pfingstpredigt von Petrus ist genauso aufgebaut wie der Inhalt des Markus-Evangeliums. Aber neben dem religiösen und politischen Widerstand gibt es den kulturellen Widerstand. Das Mittelmeerraum vom Babylonien her, das griechisch-hellenistische Menschbild der Menschvergottung. Der Mensch hat sich selbst, wie in unserer Gesellschaft heute, zu Gott gemacht und duldet keine anderen Götter neben sich. Unsere Gesellschaft, die sich erleuchtet findet und die Religion überwunden hat, betet den Menschen an. Das ist pure Religion. Du siehst das auch in politischen Systemen, wie zum Beispiel in Nordkorea, wo Kim, die Dynastie, sich selber als Gott verehren lässt. Und jeder, der einen wirklichen Gott anbetet, wird als Bedrohung für die eigene Ehre gesehen. Das Lukas-Evangelium ist geschrieben im schönsten Griechischen des ganzen Neuen Testamentes. Und da heißt es aber, der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Auch das Lukas-Evangelium für alle Menschen aller Zeiten vollgültig, aber besonders auch gegen diese kulturellen Umwelt. Also, religiös, politisch, kulturell, keiner will die Botschaft des Auferstandenen. Und nun sucht sich Jesus 12 Leute aus, von denen einer ein Verräter ist, das weiß er von Anfang an. Und das sind nicht alles Theologieprofessoren und Wirtschaftsprofessoren und Kulturellanthropologen. Das sind mehrheitlich einfache Leute, hart arbeitende, gute Leute, seriöse Leute, aber nicht das Dream Team, mit dem man nun die Welt auf den Kopf setzt. Was macht unser Heiland? Gerade wenn spannend wird und diese Arbeit anfängt, holt er sie zusammen und sagt Tschüss und haut ab. In dem Moment, wo das Unmögliche anfängt, durch unfähige, beschränkte Menschen, geht Jesus weg. Die Jünger haben eine Frage, Meister, kommt jetzt das Reich dann endlich? Du bist doch der König, du bist auferstanden, du hast den Tod überwunden, kannst doch auch die blöden Römer rauswerfen. Und Jesus sagt, ist nicht für euch, interessant für euch. Es geht darum, dass ihr meine Zeugen seid. Denn, sagt er nicht, aber kann man daraus schließen, die blöden Römer müssen mich auch kennenlernen, denn ich bin auch für sie gestorben. Und die Amerikaner und die Nordkoreaner, ich bin für alle gestorben. Es geht nicht darum, wer gewinnt auf menschlicher Ebene, es geht darum, dass das Evangelium verkündigt wird und viele mit euch, mit mir im Himmelreich sind. Und weil nun das Problem des Todes und der Sünde überwunden ist, können wir leben vor dem Tode. Und ja, ist das Leben auf Erden wichtig, ist die Sorge für die Schöpfung wichtig, weil wir den Schöpfer ehren, aber nicht, weil wir keine andere Heimat hätten. Nun, Jesus haut ab, aber er lässt die Seinen nicht im Stich. Und das feiern wir ja nächsten Sonntag. Er sendet den Heiligen Geist. Er wird euch befähigen. Aber was macht der Heilige Geist nach Johannes 16? Ab und zu etwas Auffälliges, jawohl. Aber Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, sonst kann er nicht kommen. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und er wird mich verherrlichen als Lösung für dieses Grundproblem der Geschichte. Das Grundproblem der Geschichte, liebe Geschwister, ist der Mensch. Bist du, bin ich. Und Christus kommt, um das zu lösen. Er wird Mensch, Gott wird Mensch, erlebt alles, was wir erleben. Erfüllt für uns den Maßstab Gottes, trägt für uns die Strafe des Nichtserfüllens, geht wieder zurück, sendet den Geist und nun ist der Heilige Geist in uns das Leben Jesu, das das Gesetz erfüllt hat. Darum sind wir nicht mehr unterwegs, um Gott zu befriedigen, um zu beweisen, dass es gut ist, sondern es ist alles bezahlt. So viele Fromme sind ihr Leben lang dabei, eine Schuld an Gott abzuzahlen. Das ist nicht geistlich. Auch wenn es gut gemeint ist. Jesus hat die ganze Schuld bezahlt. und hat uns zur Freiheit berufen, aber er schickt uns mit einem unmöglichen Auftrag in eine schwierige Welt, wo eigentlich keiner auf uns wartet. Wo aber die tiefsten Nöte der Menschheit und die Ängste, vor allem in dieser politisch so unglaublich verwirrenden Zeit, in den wirtschaftlichen Unsicherheiten, wo man das Gefühl hat, es muss nur irgendjemand am falschen Moment in der falschen Lautstärke husten und die ganze Welt fällt zusammen. Es ist so gut zu wissen, dass unser Herr uns nicht alleine gelassen hat, sondern durch seinen Geist uns führt. Er tut das Unmögliche. Mögliche Typen, so wie ich und du. Und dabei geht es nicht darum, dass wir groß sind, sondern dass Gott treu ist. Ich lese kurz einige Verse aus 2. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Denn da beschreibt Paulus so im Rückblick, nachdem Leute ihn angreifen und sagen, du bist ja eigentlich nicht so ein besonderer Typ. Er sagt ja, er zwingt mich jetzt auch mal ein bisschen wissen zu lassen, was ich in meinem Dienst für Jesus alles so erlebe. Und das Normale, das Evangelium leben und weitergeben, ist Widerstand, die sich oft ausdrückt in konkrete Verfolgung. Paulus sagt, Sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, 2. Korinther 11, 23, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x39 Streiche bekommen, 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x bin ich gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrige noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Das so, vielleicht bei Paulus etwas ausgeprägt. Aber das ist der übliche Weg, der Widerstand von Religion, Kultur und Politik gegen den, der der Herrscher der Herrscher ist und der will, dass die Herzen sich verändern. Wenn ich die Zeitung lese, wird mir übel, wenn ich den Stolz der politischen Führer auf allen Seiten begegne. Sagt, ich wusste das und genau für die Typen, so wie für dich, bin ich ans Kreuz gegangen, habe ich das erlitten, damit du Perspektive hast. Jesus haut einfach ab, aber er ist nicht weg. Der Heilige Geist ist da. Und nun lernen wir, im Glauben zu leben, nicht im Schauen. Er macht es nicht einfach, aber er macht es. Er verbürgt, dass wir ans Ziel kommen. Nun machen wir einen großen Sprung zu Kapitel 28 in der Apostelgeschichte. Kapitel 28, da ist Paulus nun an einem Ort gekommen, wo er nicht unbedingt sein wollte. Er wollte nach Rom, weil er wusste, dass er das Evangelium dort verkünden soll. Aber der Paulus, der nun 3 große Missionsreisen gemacht hat, erlebt hat, die er vorher beschrieben hat, das waren keine lustigen Erlebnisse, aber immerhin konnte er was erzählen. Der war auf Mittelmeer-Cruises, als es noch kein WhatsApp gab und keine elektronische Buchung. Der hat spannende Reisen gemacht und erlebt. Und er wollte überall hin das Evangelium verkündigen. Römer 1 sagte, ich weiß mich ein Schuldner von allen, von meinen jüdischen Geschwistern und von den Heiden, den Nationen. Das ist seine Berufung und nun hockt er hier in einer Sackgasse, in einer Wohnung in Rom, gekettet an einem römischen Soldaten. Er hat nach verhältnismäßig viel Freiheit. Es gab natürlich Gefängnisse in Rom, da war es viel schlimmer. Er durfte in einer Wohnung sein, die man für ihn mietete, und war aber an diesen römischen Soldaten gekettet. Und der Soldat wird getötet, wenn Paulus entkommt. oder wenn Paulus umkommt. Der römische Soldat bürgt mit seinem Leben, wo Petrus im Gefängnis ist und er dann nachts befreit wird und alle, die für ihn beten, nicht glauben, dass Gott ein Gebet erhört hat und sagen, das kann er nicht sein, das muss ein Geist sein oder so. Dann heißt es, dass die römischen Soldaten weggeführt wurden. Und das bedeutet weggeführt, um exekutiert zu werden. Als Jesus auferstanden ist, sagen die jüdischen Führer, lieber als die Wahrheit anzuerkennen, sie sagen gegen ihre Vernunft, nur für ihren Stolz, zu den römischen Wachen sagt, seine Jünger haben ihn gestohlen und wir regeln das für dich beim Statthalter, damit ihr nicht umkommt. Weil wenn Jesus weg ist, werden die Wachen getötet. Also, Paulus ist da an diesem römischen Soldaten gekettet. Aber was lesen wir? Ich lese ab Vers 23. Paulus ist nach Rom gekommen und dann spricht er mit den Juden dort ab. Die haben über ihn noch nichts gehört. Und jetzt sagt er, ich habe euch etwas zu erzählen über die Erfüllung unserer Religion, über das Alte Testament. Als sie aber einen Tag bestimmt hatten, Vers 23, Apostelgeschichte 28, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte, und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg. Als Paulus ein Wort sprach, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend sehen und nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, und sie werden auch hören. Er blieb aber zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit. Nun, Paulus, der Weltmissionar, hockt in Rom, einer Wohnung fest. Ich war gerade zweimal in Rom, nämlich um einen Papst zu beerdigen und einen anderen zu begrüßen bei der Installation. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht in Rom wohne. Wenn man da neben dem St. Petersdom sitzt, dann denkt man, das wurde mit den Schärflein der armen Witwen bezahlt, die alle ihren Ablass gekauft haben. Aber Paulus war in Rom, das war damals der Nabel der Welt. Hier sehen wir ein wichtiges Prinzip. So wie Jesus einfach verschwindet und die Jünger allein lässt, wie sollen wir das nun fertigbringen? So sitzt Paulus hier nun in der Sackgasse und könnte frustriert sein, ist er aber nicht. Ein Teil der Juden lehnt ihn ab und sie haben an manchen Orten versucht, ihn umzubringen. Der römische Soldat ist plötzlich ein Schutz und nicht eine Last. Weil Rom der Nabel der Welt war und alle dorthin und von dort weg gingen, kann er nun, ohne dass er mühselige Reisen machen muss, unter Räubern und Gefahren und Steinigungen und alles, ungehindert Jesus verkündigen, den ganzen Tag lang. Die Leute kommen zu ihm, das spricht sich herum. Gott schickt die Leute zu ihm und sagt, Paulus, hast genug gereist, hast alles gesehen, hast nun sehr viel gelernt. Und jetzt stelle ich dich ganz strategisch hierhin, damit das Evangelium von hier aus in alle Teilen des Reiches geht und du nicht mehr in unnötigen Gefahren kommst. Und was scheinbar eine Sackgasse ist, ist in Wirklichkeit strategisches Handeln Gottes. Freunde, das ist die Perspektive Gottes auch auf dein und mein kleines Leben. Das ist die Perspektive Gottes auf die größere Geschichte und das, was uns verwirrt, beängstigt und ab und zu ganz wütend macht, was in der Weltgeschichte überall läuft. Unser Gott ist Gott Und dieser Gott ist weder Baptist noch frei evangelisch noch katholisch noch reformiert. Er ist Gott. Aber er will sogar uns gebrauchen, in unserer Schwachheit das Unmögliche zu tun. Er will seine Gegenwart in unserer Liebe untereinander offenbaren, sodass Menschen sagen, wow, das ist genau, was diese Welt braucht, das ist, was ich brauche. Und er erreicht auch Menschen in der Führungsetage in der Welt. Manche Leute lernen Jesus kennen an Orten, wo man es nicht glauben würde. Und beten Sie für Kim und beten Sie für, sogar ein Trump könnte sich eventuell bekehren, denn Gott ist allmächtig. Beten Sie. Beten Sie, anstatt sich zu ärgern. Immer wenn Sie sich ärgern wollen über wieder so einen Typen, dann sagen Sie, Herr, vergib mein Ärgernis, ich bete jetzt. Danke, dass du gestorben bist für diesen Menschen. Und solange du und ich denken, dass wir weniger Gnade brauchen als die wirklich schlimmen Typen, haben wir unsere Sünde nicht verstanden. Haben wir Golgotha nicht verstanden. Kim Jong-un, Trump und Putin und wie sie alle heißen, brauchen nicht mehr Gnade als du. Verzeihen Sie meine Sprache, meine Frau muss mich nachher rügen. Wenn Sie nicht so ein Scheißtypen geworden sind, ist das nicht, weil Sie gut sind, sondern weil Gott Sie bewahrt hat. Denn in Ihrem Herzen ist alles, um genau so ein Typ zu werden. Es ist Gottes Gnade. Und das ist das Wunderbare nun zwischen Pfingsten, Himmelfahrt und Pfingsten, ein unmöglicher Auftrag mit schwachen, unmöglichen Typen. Das Empfinden von Sackgasse immer wieder. Und plötzlich stellen wir fest, aber Gottes Gemeinde ist niemals in der Sackgasse, auch mein Leben. Auch wenn durch meine Sünde Dinge schiefgelaufen sind, für Gott ist Sackgasse höchstens ein Erlebnis zum Umkehr, damit Sackgasse wieder Highway wird. Aber wo immer du bist, wo du das Gefühl hast, dass du nicht weiterkommst, wo du trauerst über das, was kaputt ging, für Gott bist du nicht in einer Sackgasse. Gott ist mit dir unterwegs zu einem Ziel. Zwischen Auffahrt und Pfingsten ermutigt uns der Heilige Geist zu sagen, ja, Vater, ich will vorwärts gehen. Ich will wieder neu Vertrauen schöpfen. Und ich will nicht meine Emotionen verschwenden an allem, was kaputt geht. Ja? Ich will von Herzen beten, ich will auch weinen über das, was schlimm ist. Aber dann die Last ablegen bei Jesus und nicht festhalten am Selbstmitleid in Schwierigen und wissen, mein Gott, alles zum Ziel. Ich weiß nicht, wo deine Sackgasse in deinem Herzen ist im Moment. Oder welche Sackgassen in der Weltgeschichte dich besonders belasten. Richte den Blick nur auf Jesus. Das ist keine Flucht aus der Wirklichkeit. Mit dieser Einstellung, das neu zu erfassen, ist ein Umarmen der Wirklichkeit. Weil Gott Gott ist. Lass dich nicht entmutigen. Wenn der Feind dich einflüstert, du flüchtest aus der Wirklichkeit, aus Angst. Nein, ich umarme die Wirklichkeit, denn mein Jesus gab sein Leben, damit ich mit dieser Perspektive weiter kann. Auch als Gemeinde, auch persönlich, auch in den Gebieten in der Welt, wo ich meine Fürbitte einsetze. Und dann aber es wirklich loslasse bei Gott. Du bist nicht geschaffen, die Last der Welt zu tragen, das hat Jesus schon getan. Aber er in seiner Weisheit, überraschend, möchte, dass wir in unserer Fürbitte uns beteiligen an der Lage. Aber nicht um die Last zu tragen, sondern sie bei ihm zurückzuleben. Und dann das Gute, was Gott uns in seiner Gnade zu genießen gibt, zu genießen. Wir müssen und dürfen ehrlich sein mit unseren Empfindungen, auch von Verlust und von Schmerz. Es geht nicht um einen Trick zu tun, als ob es nicht schlimm ist. Es geht darum, mit Blick auf Christus, Golgatha, Ostern, und das, wie es dann lief an Pfingsten, an Himmelfahrt und an Pfingsten, zu wissen, er kommt zum Ziel. Ich darf loslassen, ich darf weitermachen. Und so wollen wir einander helfen mit dieser Perspektive. Im Alltag zu begegnen. Wir wollen in der Gebetsstunde Anliegen so austauschen, dass sie nicht nur unser schweres Gefühl über das Schlimme bestätigen, sondern so, dass wir einander helfen, mit Freude auf Jesus zu sehen. So gibt uns Gott einen Weg. Es ist eigentlich die schönste Zeit des Jahres zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Halleluja. Amen.